Muss man unbedingt alle Altlasten beseitigen, nur weil Altlasten vorhanden sind? Wie geht man mit der Altlast im Speziellen um? Ist die gebunden oder nicht gebunden? Hat die Auswirkungen? Die Verwaltung möchte vielleicht links rum, man selber möchte rechts rum. Das heißt, man muss gemeinsam einen Weg finden. Okay, wir fahren jetzt gemeinsam geradeaus. Das ist auch ein Prozess, den man gemeinsam begleiten muss. Ich glaube schon, dass eine Entwicklung etwas länger Zeit braucht, weil dahinter auch gute Arbeit steckt. Aber so 4-5 Jahre sollten eigentlich ausreichend sein.
Aus meiner Sicht ist es aber erforderlich, dass der Verkäufer bereits seine Risiken unter anderem Boden- und Grundwasserverunreinigung, Verunreinigung der Gebäudesubstanz und ähnliche Dinge schon frühzeitig dokumentiert, damit man auch schnell zu einem Ergebnis kommen kann mit einem Käufer oder einem Entwickler.
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn man das richtig macht, dann können die Flächen alle erfolgreich entwickelt werden. Das, was auf einem Grundstück entwickelt wird, das gibt in Teilen der Markt vor, heute. Das muss aber auch im Sparring funktionieren mit dem Markt von morgen und übermorgen. Weil es gibt nicht immer nur Gewinner bei solchen Projekten. Es wird immer auch irgendwelche Verlierer geben, in welcher Richtung auch immer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immobilienmanager Podcasts, diesmal in einer Spezialfolge, die wir zusammen mit Grenet aufgenommen haben. Meine Gäste diesmal sind Anselm Elsbruck, er ist Vorstand bei Grenet, und Michael Buchholz von Nerra. Es geht um ein ganz besonderes Thema, was besonders in NRW eine große Rolle spielt, nämlich das Thema Brownfields, die unterschätzte Ressource der Unternehmens- und Stadtentwicklung. Viel Spaß beim Zuhören. Ich darf begrüßen bei mir Anselm Elsbruck und Michael Buchholz. Hallo, meine Herren, dass Sie bei mir sind im Grenet Special Podcast.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Mögen Sie beide sich vielleicht selbst kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer wissen, was genau Sie machen?
Ja, mein Name ist Anselm Elsbruck. Ich bin Vorstand bei Grenet Deutschland e.V. und im Berufsleben bin ich Sachverständiger für Boden- und Grundwasserverunreinigung sowie verunreinigte Baustoffe und bin Inhaber eines Ingenieurbüros und beschäftige mich viel mit Flächenrevitalisierung, also auch Brownfields.
Herr Buchholz.
Ja, mein Name ist Michael Buchholz. Ich vertrete als Geschäftsführer die Nerra GmbH, eine 100%ige Tochter der Stadt Duisburg, und verantworte 3 Projekte in Duisburg. Das Projekt Sachsen-Wedau, das Technologiequartier und die Duisburger Dünen, also alles ehemalige brachliegende Flächen der Bahn. Bin seit 1991 in der Immobilienbranche, unterschiedlichen Stationen tätig. Ich glaube, die längste und bekannteste, die Aurelis Real Estate in Duisburg, und habe viele Projektentwicklungen eben auf ehemaligen Brachflächen vollziehen dürfen und war dazu noch mit dem Norbert Armand Geschäftsführer in einem Joint Venture mit der Aurelis in Köln, wo wir gemeinsam ein Projekt Köln-Rondorf Nordwest betreut haben. Ja, und jetzt bei der Stadt eben verantwortlich für die Flächenentwicklung der Schlüsselgrundstücke in Duisburg.
Genau darum soll es nämlich in unserem Gespräch gehen. Brownfields, die unterschätzte Ressource der Unternehmens- und Stadtentwicklung. Ich meine, Herr Buchholz, Sie haben schon angesprochen, Ihre Historie allein bei Aurelis zeigt schon, dass Sie das Thema schon sehr viel länger beschäftigt. Was sagt denn so Ihr innerer Kompass? Welche Bedeutung haben denn gerade Brownfields in unserer Branche und auch beim Thema Stadtentwicklung?
Ich persönlich glaube, dass die Brownfields die Chance sind für Städte, eben die Stadt weiterzuentwickeln, eben weg von der grünen Wiese hin zu diesen Brachflächen, um die eben in eine nachhaltige Nutzung zu kriegen. Weil aus der Vergangenheit heraus haben sich Städte immer mehr entwickelt, immer über ihre eigenen Grenzen hinaus. Und dann sind diese Brownfields in den früher gelegenen Außenbereichen eben auch in die Innenstadt mit hineingewachsen und bilden somit eine extrem gute Chance für alle Bereiche, die in einer Stadt bedient werden müssen, eben eine positive Entwicklung beizutragen.
Ist das eher ein Thema, was für die Kommunen wichtiger ist, oder kommen auch Unternehmen auf Sie zu mit konkreten Entwicklungen?
Das ist ja eine gute Frage dahingehend, weil Auch Unternehmen haben natürlich Bedarfe, ihre Unternehmensthemen eben in einer Stadt zu platzieren. Dafür braucht man entsprechende Gewerbeflächen, wo eben dieses Gewerbe den Unternehmensinhalt auch umsetzen kann. Darüber hinaus aber auch Büroarbeitsplätze und aber auch das Thema Wohnen. Das heißt, dadurch schafft man natürlich ein Marktangebot, was dann natürlich im Markt auch entsprechend nachgefragt wird. Und dahingehend ist es eben ganz wichtig, eben diese Brachflächenentwicklung genau in diese Richtung auch zu entwickeln, damit die Nutzer da eben auch externer Natur eben sich dort eben platzieren können.
Herr Elsbruck, warum ist das für Greenet eigentlich so ein spannendes Thema?
Bei Greenet bieten wir Unternehmen eine Plattform, die sich um ihre Unternehmensimmobilien kümmern wollen. Und insofern gibt es natürlich auch in der Mitgliedschaft zahlreiche Unternehmen, die Standorte aufgeben, aber auch auf der anderen Seite neue Standorte suchen. Und insofern wollen wir natürlich auch bei Greenet beiden Seiten eine Plattform bieten, wo sie zusammenkommen und eben sich auch austauschen können.
Warum ist das Brownfield oder die Brownfield-Entwicklung, ist das eigentlich ein Corporate Real Estate-Thema?
Ja, auf jeden Fall ist es ein Corporate Real Estate-Thema, weil die Gewerbe- und Industrieunternehmen natürlich Flächen haben, die sie aufgegeben haben oder aufgeben möchten. Und auf der anderen Seite natürlich auch Unternehmen da sind, die neue Standorte brauchen, aber auch, ich sag mal, wie bei der Stadt Duisburg, die Städte natürlich bestrebt sind, diese Flächen wieder in eine Nutzung zu bringen.
Jetzt kennen wir alle die Diskussion um den Standort Deutschland und die Schwierigkeiten in der Industrie. Herr Buchholz, glauben Sie eigentlich, dass wir zukünftig noch sehr viel mehr Brownfields sehen werden?
Meiner Meinung nach ja, weil wir eben auch durch den technologischen Fortschritt eben auch nicht mehr die Flächenbedarfe haben in der Industrie, wie sie vielleicht im Ursprung in der Entstehung der industriellen Geschichte mal notwendig waren, weil auch dort ergeben sich viele Änderungen, viele Kompensationsmöglichkeiten durch das Thema Technik, in Teilen aber auch Standortverlagerungen. Auf jeden Fall glaube ich definitiv daran, dass es mehr dieser Flächen gilt, für die Zukunft zu entwickeln, die auch automatisch auf den Markt kommen. Ich meine, Duisburg ist ein gutes Beispiel dafür, eben als industriell geprägte Stadt, glaube ich, dass gerade in diesem Bereich Duisburg extrem viel Potenzial hat. Jetzt muss man natürlich immer auch die Balance dann wahren auch. Man kann nicht ganz viele Grundstücke auf den Markt bringen, nur weil man sie hat, weil das bedeutet nicht gleichzeitig auch, dass der Markt auch gleichzeitig diese Grundstücke auch alle absorbiert. Man muss schon auch einen entsprechenden Plan und eine Idee haben, muss das über einen sehr langfristigen Horizont auch betrachten. Und nicht alle Brachflächen sind dann auch städtebaulich zu nutzen. Vielleicht springt da auch mal eine Grünfläche bei rum oder was auch immer. Also das muss aber im Gesamtkontext in einer Stadtentwicklung oder auch der Entwicklung von NRW insgesamt gesehen werden. Weil wir können in Duisburg meinen, wir sind der Mittelpunkt der Erde. Nein, sind wir aber nicht, weil wir haben noch ganz viele andere Kommunen drumherum, die auch Nachfrage generieren. Das muss eben im Gleichklang funktionieren.
Immer wenn das Thema Brownfield irgendwie redaktionell bei uns auf den Plan kam, dann war vor allen Dingen das Thema Altlasten, Erschließung, Bodendenkmäler. Das sind ja oftmals auch Flächen, die vielleicht an Stellen sind, wo vielleicht gerade kein Wohnraum gebraucht wird, wenn man mal von Wohnraumentwicklung spricht. Was sind so die ersten, was begegnet Ihnen da typischerweise als allererstes, Herr Buchholz?
Was mir als erstes erstmal begegnet, ist bei den Themen sehr viel Skepsis von den Teilnehmern, sehr viel Befangenheit, sehr viel Themen im Bereich Risiko, was alles seine Berechtigung hat und richtig hat. Aber die Frage ist immer dessen, wie geht man mit den Themen um? Wie platziert man die richtig an der Stelle? Muss man unbedingt alle Altlasten beseitigen, nur weil Altlasten vorhanden sind? Wie geht man mit der Altlast im Speziellen um? Ist die gebunden oder nicht gebunden? Hat die Auswirkungen auf verschiedene Wirkungspfade? Ja oder nein, kann man eine Fläche auch versiegeln und gewerblich nutzen, ohne dass man eben an die Altlast herangeht? Hat man zwingenden Handlungsbedarf oder nicht? Wie kann man vielleicht Bodendenkmäler auch schützen, indem man die einfach im Boden lässt? Wie findet man Verfahren, wie trotzdem Projektentwickler ihre Projekte umsetzen können? Das alles muss man im Kopf haben. Es gibt nie schwarz und weiß, sondern es gibt immer auch Mittelwege, die auch einem Projektentwickler ermöglichen, grundsätzlich wirtschaftlich dabei zu handeln. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatz bei all den Themen, die Sie gerade angesprochen haben.
Nehmen Sie mich mal mit in so eine Praxis. Wenn Sie als NERA kommen und so eine Fläche entwickeln wollen, wie sind so die einzelnen Schritte? Und damit man auch ein bisschen Klarheit bekommt, warum das ja oftmals einfach sehr lange dauert, bis so eine Fläche entwickelt ist.
Also erstmal die Brownfields, die haben natürlich extremst viele unterschiedliche Belastungen, ne? Also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, die ist jetzt zufälligerweise eine ehemalige Bahnfläche und die Bahn hat natürlich mit verschiedenen Materialien ihre Züge gereinigt und dabei sind eben verschiedene Stoffe auch in den Boden gekommen. Da muss man natürlich gucken, sind diese Stoffe gebunden oder nicht gebunden und wie wirken sie sich dann auf den Grundwasser oder auch in Verbindung mit dem Boden und zum Mensch aus. Ja, und das muss man eben im Einzelfall analysieren. Wenn man diese Analyseergebnisse hat, dann muss man natürlich auch gucken, wofür eignet sich die Fläche insgesamt, in welche Richtung wird die Fläche entwickelt. Weil eine gewerbliche Nutzung hat natürlich andere oder lässt andere Belastungen zu, als es eine wohnwirtschaftliche Nutzung hat. Und dann muss man eben entsprechende Konzepte entwickeln und sagen, okay, was kostet mich das, den Boden zu entsorgen? Welche alternativen Möglichkeiten gibt es, mit dem Boden umzugehen? Kann man den auch in einen Lärmschutzwall einbringen oder auch nicht? Dann spielen wiederum Lärmschutzgutachten eine Rolle. Also das ist ja mannigfaltig an Gutachten, die man erstellen muss, die dann eine Symbiose oder ein Zusammenspiel ergeben müssen, dass das alles funktioniert. Und das sind oftmals viele, viele Beteiligte, die da zusammengebracht werden müssen, weil diese Themen eben inhaltlich alle aufeinander abgestimmt werden müssen. Die müssen stimmig zueinander sein und dann muss das Ganze auch noch in einer entsprechenden Wirtschaftlichkeitsberechnung abgestimmt werden. Dann braucht man dafür noch entsprechende Gelder eben auch von dem Gesellschafter, also unabhängig jetzt, ob ich bei der Stadt Duisburg bin oder bei der Aurelis, da sind eben die gleichen Verfahrensschritte auch zu tätigen und zu prüfen. Und nicht alle. Man selber, ich hatte es gerade gesagt, wir sind nicht dann der Mittelpunkt der Erde, ja, und dann muss man natürlich auch gucken, welche Kapazitäten haben externe Gutachter etc. pp. Und dann kann tatsächlich bei so einem Konzept und so einer Idee mal eben schnell 2 bis 4 Jahre auch in die Zeit gehen.
Das ist nämlich der Punkt, das klingt sehr nach einem bürokratischen Monster, mit dem Sie sich da natürlich auch beschäftigen müssen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Münchner Motor World, die 12 Jahre Baurechtschaffung hinter sich hatte. Gibt es da eindeutige Stellschrauben, wo Sie sich wünschen würden, da könnte man eigentlich viel mehr machen in Sachen Bürokratieabbau und Verschnellerung der Verfahren?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also ich glaube, irgendein Amerikaner hat das irgendwie in Ostdeutschland gemacht. Der hat einfach losgebaut und hat es irgendwie hingekriegt. Und ich glaube, dass wir da noch extrem viel Potenzial haben, ja, auf jeden Fall. Das ist eine spannende Frage, weil bei der Landentwicklung, bei einer Landentwicklung an sich spielen ja neben den Parametern, die ich gerade dargestellt habe, auch Politik und Verwaltung eine Rolle. Die Verwaltung möchte vielleicht links rum, man selber möchte rechts rum. Dann, das heißt, man muss gemeinsam einen Weg finden. Okay, wir fahren jetzt gemeinsam geradeaus. Das ist auch ein Prozess, den man gemeinsam begleiten muss. Aber dann kommt natürlich auch noch die Politik. Ja? Und die Politik möchte gerne A oder B. Dann haben Sie ein Thema und dann entscheiden Sie mit der Politik den Weg A. Dann kommen Sie vielleicht in eine neue Wahlperiode rein. Und dann entscheidet in der Politik keiner, dann liegt auch mal so ein Vorhaben schnell 12 Monate, bis sich die Gremien wieder neu gefunden haben. Und im Anschluss daran heißt das noch lange nicht, dass es so auch weitergeht, wie man dann eben auch vorher entschieden hat. Ja, das heißt, wenn man in diesen Prozessen schon eine höhere Verbindlichkeit reinkriegen könnte, dass nicht jeder irgendwie die Themen auch wieder übereinander wirft, wäre das sicherlich ein Vorteil. Viele Dezernenten auch bei Städte, die haben vielleicht auch mal unterschiedliche Zielrichtungen, die auch nicht miteinander korrespondieren, die auch im Einklang zu bringen. Ja, vieles auch vielleicht in die Verantwortung auch der Entwickler zu legen, dann zu sagen, okay, wenn du das machst, dann hast du ja auch Ahnung, dann bist du auch dafür verantwortlich. Das sind so viele Stellschrauben, das ist aber nicht nur eine, das sind ganz, ganz viele, die sich im Laufe der Zeit eben irgendwie entwickelt haben, weil irgendwie immer mehr mitmischen mussten, wollten oder wie auch immer. Das müsste man so ein bisschen tatsächlich runterkriegen. Und dann, ich glaube schon, dass eine Entwicklung etwas länger Zeit braucht, weil dahinter auch gute Arbeit steckt. Aber so 4, 5 Jahre sollten eigentlich ausreichend sein.
Ich bin Industrieunternehmen und habe Flächen, die ich vermeintlich nicht mehr brauche. Die gebe ich jetzt Ihnen. Welche typischen Fehler mache ich da? Also welche typischen Fehler machen vermeintliche Eigentümer von Brownfields?
Das kann ich nicht im Detail sagen. Es kommt darauf an, wie die verkaufende Gesellschaft organisiert ist. So hat zum Beispiel Thyssen eine sehr gut aufgestellte Verkaufsabteilung, die natürlich versucht, für den Konzern an sich das Ideale herauszuholen. Bei solchen Flächen ist, glaube ich, ein wichtiges Thema Vorkaufsrechtssatzung auch mit Kommunen. Wie hat man Einfluss drauf, auch an diese Flächen zu kommen? Weil man muss ja oder man darf nicht verhehlen, dass durch die industrielle Nutzung natürlich auch extrem viele Belastungen in den Böden sind. Der Grundstückseigentümer im Verkauf dennoch versucht, einen optimalen Kaufpreis zu erzielen. Und derjenige, der es dann kauft, damit wirtschaftlich eben umgehen muss. Und das ist in der heutigen Zeit natürlich extrem schwierig. Wenn ein Grundstück aufgrund seiner Belastung eigentlich nur 1 Euro wert ist, je Quadratmeter, der aber tatsächlich 100 Euro je Quadratmeter kriegt, dann habe ich wirtschaftlich nicht mehr viel Spielraum, mit den Belastungen entsprechend umzugehen. Und das ist, glaube ich, die Spanne, die man hat. Man muss die industriellen Unternehmen auch wieder mehr in die Verantwortung nehmen, für das, was sie auf den Flächen auch gemacht haben, dafür auch verantwortlich zu sein. Das heißt, man kann gerne auch einen guten Kaufpreis vereinbaren, aber muss immer dann auch in Abzug bringen für Dinge, die das Unternehmen eben auch im Vorfeld dort belastet hat. Ja. Ansonsten sind die eben auch verkaufspreisgetrieben und versuchen das eben zu optimieren.
Aus meiner Praxis kann ich sagen, dass eine Zahl von oder eine nicht unerhebliche Zahl von Industrieunternehmen, die Standorte verkaufen werden, ihren Prozess nicht optimal geplant haben. Das heißt, das, was Herr Buchholz gerade gesagt hat, all die Risiken, die Herr Buchholz gerade genannt hat, möchten die von Anfang an nicht sehr genau dokumentiert haben. Aus meiner Sicht ist es aber erforderlich, dass der Verkäufer bereits seine Risiken unter anderem Boden- und Grundwasserverunreinigung, Verunreinigung der Gebäudesubstanz und ähnliche Dinge schon frühzeitig dokumentiert, damit man auch schnell zu einem Ergebnis kommen kann mit einem Käufer oder einem Entwickler oder einem potenziellen Entwickler eines solchen Standortes, damit die Risiken auch richtig verteilt werden können und dass es nicht zu Streit kommt. Bei schlecht vorbereiteten Transaktionen in dieser Art zeigte sich immer wieder, je schlechter die Vorbereitung ist, desto länger dauert dann auch der Prozess, bis dann der Eigentumsübergang geregelt ist und die Risiken richtig verteilt sind.
Liegt es einfach daran, weil es nicht im Fokus der Unternehmen ist und man es eher so notwendig, als notwendiges Übel betrachtet wahrscheinlich?
Ja, so sehe ich das. Also von daher, da Informationen bereitzustellen, dass es absolut erforderlich ist, frühzeitig die Risiken darzustellen und alle Bücher offen zu legen über diese Grundstücke, über diese Standorte, ist essentiell für solche Projekte.
In diesem komplexen Prozess, Herr Ilsbruck, wie kann da eigentlich Krenet unterstützen?
Ja, also als Krenet sind wir eher eine Kommunikationsplattform. Wir planen und führen Veranstaltungen durch, wo wir Leute zusammenbringen, wo wir Themen ansprechen, unter anderem auch Brownfield-Themen, wo dann die einzelnen Leute zusammenkommen und sich unterhalten. Also es sind ja einerseits Mitglieder aus dem Bereich der Unternehmensimmobilie, aber auch zum Beispiel die NERA, aber auch entsprechende Berater. Und da tauscht man sich natürlich aus, wie solche Dinge zustande kommen und wie man solche Dinge abwickelt. Und das ist, glaube ich, das, was wir bei Krenet gut können und wo dann auch, ich sag mal, für die Mitglieder dann ein Mehrwert daraus entsteht.
Herr Buchholz, dann nehmen Sie uns doch nochmal mit in so eine Best Practice. Gibt es für Sie so ein Paradebeispiel, wo eine scheinbar problematische Fläche am Ende ein Erfolg wurde?
Ich überlege gerade, weil ich bin jetzt seit 1,5 Jahren bei der NERA. An sich Grundstücksentwicklung brauchen ihre Zeit. Und von daher kann ich jetzt da noch nicht über großartige Erfolge sprechen. Aber ich glaube schon mit den Projektentwicklungen auch in der Vergangenheit, die ich begleiten durfte, mal etwas intensiver, mal am Rande, aber eben insgesamt durch die Aurelis. Eine gute Quartiersentwicklung ist das Deutzer Feld in Köln, wo wir verschiedene Entwicklungen mit der Fachhochschule auch im Hochbau begleiten durften und auch die Malteser Hauptverwaltung installiert haben. Das Quartier 1 in Duisburg, mit Novitas Hochschule, mit BNP Paribas und mit dem Lahnhof, aber auch das Lequartier Central in Düsseldorf, wo wir in der Hochbauentwicklung die Hauptverwaltung auch vom Handelsblatt machen durften seinerzeit. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn man das richtig macht, und Herr Elsbrock hat gerade auch schon viele Dinge auch aufgeführt, also man muss eben wissen, was im Boden vorhanden ist, man muss wissen, wie man damit umgeht. Und wenn man das vernünftig kommuniziert und in einem guten wirtschaftlichen Gleichgewicht bringt, auch mit Umweltthemen und mit also allgemeinen Grünthemen, dann sind die Flächen, dann können die Flächen alle erfolgreich entwickelt werden. Weil ansonsten würden wir es nicht tun. Ansonsten würden wir unseren Unternehmenszweck eben auch in Anführungsstrichen entfremden, weil wir sind natürlich auch verpflichtet, auch Geld zu verdienen an der Stelle. Ja. Und es gab eine ganze Zeit lang, da sind die Landentwickler wie aus dem Boden geschossen, wie sonst was. Jeder war Weltmarktführer. Viele davon sind heute nicht mehr da, bedingt auch durch die entsprechende Zins- und geopolitische Situation insgesamt. Hat zu einer entsprechenden Bereinigung geführt. Ich selber habe mich auch immer gewundert, warum die das alle können. Naja, okay, jetzt sind nicht mehr ganz so viele übrig geblieben und die, die vernünftig mit den Themen umgehen, die sind noch da und die arbeiten auch weiterhin sehr, sehr produktiv an den Themen. Von daher bin ich der Überzeugung, dass in der Grundstücksentwicklung man sehr gutes Geld verdienen kann. Ja, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber in Summe funktioniert es.
Das kann ich so unterschreiben. Und es gibt natürlich einen Standort, der sicherlich auch zu den erfolgreichen Entwicklungen zählt, ist die Phoenixfläche in Dortmund, die ja durch NRW Urban entwickelt wurde. Und es gibt zudem natürlich auch Standorte, die wirtschaftlich nicht zu entwickeln sind. Dafür gibt es aber auch andererseits Lösungen. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gibt es den AAV, der, ich sag mal, einen durch die Industrieunternehmen und das Land eingezahlten Fonds solche Standorte dann auch entwickeln kann. Also das heißt, es gibt Standorte, die wirtschaftlich nicht zu entwickeln sind, weil die Belastungen so groß sind. Aber auch dafür gibt es Lösungen.
Hat sich eigentlich die Entwicklung oder der Fokus der Städte bei der Brownfield-Entwicklung ein bisschen verschoben? Weil früher haben wir, außer jetzt der Phoenixsee, oftmals über gewerbliche Themen gesprochen. Ne? Logistik war ein großes Thema bei der Entwicklung von Brownfields. Jetzt reden wir aber ganz viel über, wir brauchen mehr Wohnraum. Ja? Wir brauchen mehr Quartiere, wo die Leute sich aufhalten, lebendige Stadtviertel. Hat sich das Thema bei den Städten dadurch ein bisschen verschoben in der Priorisierung oder in der Entwicklung von Brownfields?
Also ich finde, man muss immer eine Stadt an sich betrachten und auch deren Umfeld entsprechend betrachten. Und daran angeknüpft muss man dann die entsprechenden Entwicklungen betreiben. Und dann gibt es eben mal mehr Gewerbeflächen, mal entsprechend mehr Wohnraum an der Stelle. Man muss aber auch die sogenannte graue Energie natürlich auch immer betrachten. Das heißt, wir haben auch viel Bestand an Wohnraum, der vielleicht noch saniert werden muss, um den auch wieder auf einen vernünftigen Neubau Standard energetisch zu kriegen. Auch das sollte man nicht vernachlässigen, weil da steckt auch eine hohe Substanz drin, weil natürlich gerade auch der Neubau auch immer das Thema Klimaschutz betrifft an der Stelle. Und von daher muss man diese Themen immer im Gleichgewicht sehen. Ich sehe grundsätzlich auch sehr viel Potenzial in der Altsubstanz, also vom Grundsatz her. Das betrifft aber sowohl Wohnen wie auch Gewerbe. Und ich bin ganz ehrlich, das, was auf einem Grundstück entwickelt wird, das gibt in Teilen der Markt vor, heute. Das muss aber auch im Sparring funktionieren mit dem Markt von morgen und übermorgen. Ja, also sprich, der langfristige Gedanke, der muss dahinter sein. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt Drittverwendungsfähigkeit. Also ich muss Gebäude eben so gestalten, dass sie auf Veränderungen im Markt reagieren können. Nur dann kann ich auch gewährleisten, dass die Dinger auch lange stehen.
Das ist sicherlich eine komplexe Herausforderung, ne?
Geht. Also man kann schon, wenn man Single Tenant, also ein Miet, ja. Objekt macht, kann man schon sagen, okay, ich teile das Objekt jetzt in verschiedene Bereiche auf und tue so, als wenn es mehrere nutzen würden. Hat natürlich wiederum Auswirkungen auf die Technik und die Kosten dahinter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite spart man sich diese natürlich, wenn der Mieter rausgeht, entweder weil der Mietvertrag ausgelaufen ist oder der sich vielleicht verkleinern möchte oder sonstiges. Man hat immer entsprechend auch Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Das geht sowohl im Bereich der Bürovermietung wie aber auch im gewerblichen Bereich. Und dann kann man eben, wenn diese Immobilien in Anführungsstrichen atmen können, kann man dann eben auch flexibel auf den Markt reagieren an der Stelle. Und das ist ein wichtiger Indikator auch für Marktwerte und auch für Bewertungsansätze und spielt deshalb eben auch eine ganz wichtige Rolle.
Trotzdem nochmal die Frage nach der Rolle für die Stadt, weil das Thema, ich habe das Gefühl, das Thema Single Tenant ist so ein bisschen das Schimpfwort geworden in der Branche. Ja, das scheint so ein kleines Damoklesschwert zu sein. Früher war das so das Ding, ich baue eine große Büromobilie, lass Siemens einziehen und habe quasi meine Rendite sicher. Das hat sich ja so ein bisschen verschoben, Herr Elsbruck. Wie sehen Sie das Thema bei den Städten?
Ja, ich habe noch einen Aspekt, was ich sehe bei der Entwicklung von Industrieflächen oder ehemaligen Industrieflächen, nehmen die Städte auch immer mehr Einfluss darauf, was entwickelt wird. Also in einem Fall haben wir die Situation, dass die Stadt mit der von dem Industrieunternehmen geplanten Entwicklung nicht einverstanden ist und aufgrund der Nähe zur Innenstadt einfach sagt, 50% oder ein Anteil von X muss Wohnbebauung sein. Und insofern nehmen schon die Städte auch auf die Entwicklung beziehungsweise auf die Planung solcher Flächen erheblichen Einfluss.
Herr Buchholz, welchen Tipp würden Sie möglichen Mietern, Käufern von Brownfields geben? Gibt es so eine Checkliste, wo Sie sagen würden, die Leute, die jetzt zuhören und vielleicht an eine Unternehmensneuansiedlung denken, da das Thema Brownfield bisher ein bisschen zur Seite geschoben haben und ein bisschen die Angst davor nehmen könnten?
Nee, eine Checkliste gibt es nicht. Man sollte aber bodenständig da dran gehen, bodenständig, ehrlich und transparent und sollte sich das Marktumfeld genau angucken und sollte nicht hingehen und sagen, also auch ein Beispiel aus der Vergangenheit, ich kaufe jetzt eine Fläche von 300.000 Quadratmeter in einer NRW ansässigen Gemeinde und sage, ich mache da jetzt Logistik. Weil ich will da jetzt Logistik machen, weil kriege ich einen tollen Preis. Ja, so. Und dann kauft er die Fläche und will Logistik machen, rennt zur Stadt und die Stadt zeigt ihm dann einen Vogel und sagt, nee, so wie der Elsbruck das gerade beschrieben hat, nee, mach mal 50% Wohnen oder mach Gewerbeparks oder mach sonst irgendwas. Ne? Das heißt also, der wichtige Ansatz ist wirklich zu zeigen, ich bin liquide, ich bin ein nachhaltiger Investor. Ich meine, es gibt ja verschiedene Grundstücke. Ich glaube, die Glashütte ist, glaube ich, ein Beispiel in Düsseldorf, die, ich weiß nicht, wie viel mal gefühlt durch irgendwelche Entwicklerhände gegangen ist und jeder hat daran wieder partizipiert, nur die Stadt nicht, weil nicht gebaut wurde. Dass man wirklich ein nachhaltiges Konzept erarbeitet, gemeinsam mit den Protagonisten, welches dann auch umsetzbar ist. Und damit muss man sich sehr, sehr offen und transparent mit der Liegenschaft auseinandersetzen. Und dann daraus ergeben sich dann die nächsten Schritte. Und die Checkliste ist einfach zu sagen, ey, komm mal, jetzt guck dir das Ding mal vernünftig an und prüf den Markt, was geht und was geht nicht. Und nicht nach dem Motto, damit verdiene ich das meiste Geld und das will ich dann da umsetzen. Das funktioniert so nicht.
Ich habe letzte Woche ein Editorial geschrieben, da ging es um die Umwandlung von Büro in Wohnen, was ja auch gerade heiß diskutiert wird. Und es gab ja auch gerade eine Doku im Fernsehen dazu. Ich habe sehr viele Leserbriefe dazu bekommen, die mich bestätigt haben, die aber gleichzeitig gesagt haben, nicht wir in der Branche sind die Verhinderer von Entwicklung von Industrieflächen zu Wohnquartieren beispielsweise, sondern die Verhinderer sitzen oftmals in Städten und Kommunen, weil die sich mit dem Thema nicht beschäftigen können und weil die einfach langsam reagieren. Jetzt will ich kein Bashing machen, aber würden Sie sagen, da verändert sich aber auch viel in den Kommunen und in den Gemeinden, die dem Thema Brownfield-Entwicklung immer aufgeschlossener werden und auch verstehen, dass es oftmals auch eine zeitliche Dimension hat?
Also ich glaube, zunächst einmal muss man, glaube ich, Verständnis haben für verschiedene Dinge, Strukturen und Themen, die eben über lange Jahrzehnte hinweg eben gewachsen sind in den kommunalen Strukturen, in Unternehmensstrukturen, wie aber auch in vielen anderen Dingen. Und die kriegt man nicht von heute auf morgen eben gedreht an der Stelle. Das ist natürlich jetzt eine Phase, klar, wo man all diese Themen hat, wo man sagt, okay, die reagieren eben entsprechend nicht oder sind zu langsam. Das ist ein Prozess der Veränderung, der Transformation und diese Strukturen brauchen dann eben auch ihre Zeit, um darauf reagieren zu können. Und man muss eben als Entwickler, glaube ich, darf man nicht nachlassen, das gemeinsam mit anzuschieben, um gemeinsam Erfolg zu haben. Ich glaube, wenn die Kommune oder wenn die Beteiligten dann eben auch sehen, dass diese Dinge auch entsprechende Mehrwerte mit sich bringen, dann kann man da auch eine entsprechende Beschleunigung mit reinkriegen. Aber grundsätzlich muss man gucken, dass dort unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt in der Veränderung. Ist wie beim iPhone, ja, iPhone und Telefon. Das ging mit dem iPhone plötzlich so rasant, diese Veränderung, und alles andere ist eigentlich zurückgeblieben. Jetzt sind wir in der Veränderung, weil wir sagen, wir brauchen jenes oder dieses an der Stelle. Und da sind aber andere Dinge, die müssen da mitwachsen. Ja? Und da müssen wir, glaube ich, auch einfach Zeit geben, auch wenn uns das wehtut und wir das manchmal nicht verstehen. Das ist aber so, weil wenn ich da jetzt drauf haue und sage, ich muss, dann erreiche ich eigentlich eher genau das Gegenteil. Ich muss die Leute mitnehmen, überzeugen von der Idee. Ich sage immer, ich muss eine breite Basis finden. Wenn ich die habe, dann haben wir auch gemeinsam Erfolg.
Herr Esbrook, die breite Basis könnte ja auch über Krenet kommen. Wie erleben Ihre ja, Netzwerkteilnehmer so diese ganze Diskussion um wir Branche wollen, aber die Verhinderer sitzen woanders?
Ja, zum Teil ist es noch so, ja, und ich sehe es auch so, je mehr jüngere Leute nachrücken, ist es so, dass auch die Ängste wieder abnehmen. Und ich glaube auch dadurch, dass dadurch mehr möglich ist. Und in den Diskussionen sieht man natürlich, dass sich schon eine ganze Menge bewegt hat. Und auch in den Städten man sich dieser Themen annimmt und auch versucht, dieses politisch umzusetzen. Es ist noch nicht ganz einfach, aber an vielen Punkten wird es einfacher und das sehen wir auch in den Diskussionen mit den Mitgliedsunternehmen und mit den Industrieunternehmen und den anderen Beratern.
Würde mich aber freuen, wenn wir mal hingehen würden und würden mehr positiv kommunizieren, auch in der Öffentlichkeit, als immer das Negative im Vordergrund zu stellen. Ja, das ist eben auch eine Abart der Deutschen, immer wieder das Negative in die Presse reinzukloppen, weil das sind die Dinge, die eben die Leute dann auch lesen,
Genau.
sondern wir müssen die Dinge mal im Vordergrund stellen, die tatsächlich auch gut laufen. Und ich glaube, davon haben wir auch eine ganze Menge, insbesondere im Mittelstand auch. Und das sind ganz, ganz wichtige Themen. Wir müssen mal gucken, dass wir eben wegkommen von dem, immer alles negativ zu sehen, sondern wir müssen gucken, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, die Dinge eben nach vorne zu bringen und positive Beiträge zu leisten.
Ja, das sehe
Den
ich genauso.
Hint habe ich verstanden, Herr Buchholz, ja.
Also sehe ich genauso und ich sag mal, diese Flächen bieten einerseits Chancen, andererseits natürlich auch Möglichkeiten. Also wir beschäftigen uns auch mit dem Projekt Duisburger Dünen zum Beispiel, der Nerra. Und trotz dieser über 100 Jahre Industriegeschichte gibt es sehr viele Möglichkeiten mit all dem, mit den ganzen Restriktionen, mit den ganzen Problemen auf dieser Fläche umzugehen und wirtschaftlich umzugehen. Und das ist aus meiner Sicht für solch eine Fläche, die natürlich in Duisburg zentral ist, auch ein positiver Effekt, ein enorm positiver Effekt. Das muss man ja einfach sehen.
Auch ein guter Ansatz, Herr Elsbrock. Man kann jetzt auch sagen, warum ist die Fläche denn nicht schon entwickelt? Ne? So. Ja, ich sag Gott sei Dank. Wir haben in den letzten 5 Jahren so viel geopolitische Verwerfungen gehabt, dass die Entwicklung, wenn wir sie denn damals so gemacht hätten, vielleicht auch heute gar nicht mehr richtig gewesen wäre. Also wir haben auch die Chance bekommen, hier nochmal neue Ansätze zu wählen. Und ich bin ja auch von der privaten Wirtschaft in ein kommunales Umfeld gekommen, und es ist eine große Herausforderung, aber es macht auch gleichzeitig sehr viel Spaß, weil man eben auch merkt, dass eben auch auf Seiten der kommunalen Beteiligten, die eben auch sehen, dass wir eben sehr gute Arbeit machen. Dadurch gewinnt man eben auch Mitwirkende für die Projekte an der Stelle, weil alle auch ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die Stadt durch die Grundstücke auch nach vorne zu bringen. Und das sind die kleinen Beiträge, die ich meine, die man eben in die Vervielfältigung kriegen muss, um dann nachher anschließend auch erfolgreich zu sein. Und man muss sich ja auch mal überlegen, 1,2 Millionen Quadratmeter Grundstücksfläche in Duisburg funktionieren sowieso nicht von jetzt auf gleich. Ja, also das ist viel zu viel an Masse für den Markt. Also das heißt, man braucht auch dort eine nach und nach Herangehensweise, was die Entwicklungen betrifft. So, und das muss man aber den Leuten auch mal darstellen, weil viele immer meinen, ja, mach doch mal das Ding jetzt endlich fertig. Ne? Nee, alles nach und nach, weil wir müssen immer den Markt in der Beobachtung kriegen. Ich kenne viele Städte auch, die viele B-Pläne haben, die alle das Gleiche beinhalten, gar nicht dem Markt entsprechen und genauso entsprechend wenig funktionieren, weil man die Dinge nicht beachtet hat, weil man eben nur in einer Schnellphase gesagt hat, wir müssen das, das und das machen. Nein, wir müssen mal ein bisschen länger denken, nicht nur von heute auf morgen, sondern wir brauchen den längerfristigen Ansatz und nachhaltiges, gutes Arbeiten.
Von wem, jetzt muss ich natürlich journalistisch fragen, von wem kommt denn der Druck? Ist es der Bevölkerungsdruck, der ihn da so, der sie unter Druck setzt, oder ist es, sind es die Medien oder sind es die Entwickler oder wo kommt der Druck her?
Ich glaube, der Druck kommt von allen Seiten an der Stelle. Man muss dem Druck eben auch aushalten können und man muss die Dinge eben vernünftig beschreiben und begründen, auch um den Druck eben auch dann von sich nehmen zu können. Ne? Es ist ein wirtschaftlicher Druck, es ist ein Verwaltungsdruck, politischer Druck, aber auch ein Unternehmensdruck, den man natürlich selber hat, weil man auch natürlich Geld verdienen muss als Gesellschaft an der Stelle. Das sind viele, viele Parameter, die dazu führen, dass aus der Erde mal irgendwann Kohle und dann ein Diamant wird. Aber der Prozess dauert eben auch ein bisschen länger. Und von daher muss man diesen Druck dann auch aushalten, weil es unendlich viele Stakeholder gibt in einem solchen Verfahren. Der Nachbar, der sagt, keine Ahnung, da finden wilde Party statt auf der Grünfläche und deswegen Druck machen in die Stadt hinein, dass dort aufgeräumt wird, dass die Partys aufhören müssen. Dann gibt es Abstandsthemen und viele andere Dinge. Also viele Parameter, die Druck ausüben. Und das ist dann eben irgendwann die Kunst, da eben durchzulavieren, um dann zu sagen, okay, und das ist jetzt das Ding. Ich sage immer, wo man keine 100% Zufriedenheit hinkriegt, aber wenn man 80 oder 70% hat, muss man auch mal einen Deckel drauf machen, weil es gibt nicht immer nur Gewinner bei solchen Projekten. Es wird immer auch irgendwelche Verlierer geben, in welcher Richtung auch immer. Und man muss aber auch manns genug, oder man muss, wie sagte der Oliver Kahn, man muss auch Coronas dann haben, um zu sagen, das ist eben so, weil das ist die Entscheidung. Ich weiß nicht, ob das jetzt vom Gendern her richtig war, aber...
Trotzdem, Herr Buchholz, vielleicht ist es auch ein Grund, man fährt jetzt ja in Duisburg zum Beispiel, wenn man mit der Bahn fährt, immer an so einer brachliegenden Fläche vorbei, die natürlich auch einen geschichtsträchtigen Hintergrund hat und auch einen traurigen Hintergrund, aber dadurch entsteht natürlich wahrscheinlich in der Bevölkerung oftmals der Eindruck, ach, die kriegen es sowieso nicht hin, da passiert ja sowieso nichts, weil der Prozess dahinter den Menschen überhaupt gar nicht klar ist.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, zu der Fläche, die Sie gerade ansprechen, am Güterbahnhof, also die ja früher Duisburger Freiheit hieß, die heute die Duisburger Dünen sind, wurde das Quartier 1 erfolgreich entwickelt. Das ist immerhin eine Fläche von 40.000 Quadratmeter, die schon mal in die Entwicklung gebracht wurde. Ja, und jetzt die andere Fläche muss jetzt einfach in den vernünftigen Zeitplan kommen. Und daran arbeiten wir und das kriegen wir auch hin. Und dann werden wir auch die Fläche umsetzen. Und jetzt mal ganz ehrlich, es gibt auch Dinge, die kann man nicht ändern. Die sind so, wie sie sind. Und damit muss man eben auch leben. Ne? So. Mhm. Und ich betreibe keine Vergangenheitsbewältigung. Da mache ich einen Haken hinter, sondern ich gucke nach vorne. Und das nach vorne verantworte ich. Und das nach hinten für den Teil, wo ich da war, natürlich auch. Aber für ganz weit da hinten verantworte ich nicht an der Stelle. Und dafür, das ist eben nicht meine Motivation, sondern meine Motivation ist eben das nach vorne und das eben verlässlich darzustellen.
Jetzt habe ich für jeden noch 3 Schnellfragen. Ja? Und die aufgrund der Diskussion, die wir gerade geführt haben, werde ich die natürlich ins Positive drehen. Ja? Herr Buchholz, an Sie geht die erste Frage. Was ist das größte Brownfield-Potenzial in Deutschland?
Industriell genutzte Flächen.
Was würden Sie sagen, wo ist die größte Chance dieser Flächen?
In die Stadtentwicklung nachhaltig zu integrieren.
Und was ist die wichtigste politische Maßnahme bei Brownfields?
Gemeinsamkeit.
Okay, Herr Elsbruck, wo steht Grenet beim Thema Brownfield in 5 Jahren? Was glauben Sie, spielt das für eine Rolle dann bei Grenet?
Ich glaube, dass wir da mehr Diskussionen und mehr Veranstaltungen in dem Bereich durchführen.
Und welchen Beitrag kann das Netzwerk konkret bei Brownfields eigentlich leisten?
Menschen und Unternehmen zusammenzubringen, um Informationen auszutauschen.
Und welchen Tipp würden Sie Unternehmen geben, welches Thema sollte dringend heute ganz oben auf die Agenda, wenn es um Corporate Real Estate geht?
Sich frühzeitig über Standorte Gedanken zu machen, die nicht mehr benötigt werden, damit sie einer neuen Nutzung zugeführt werden können.
Und bei Fragen auf Herrn Buchholz zugehen.
Sehr gut, ja. Meine letzte Frage, die ich immer stelle, was wünschen Sie sich von Politik und Immobilienbranche? Herr Buchholz.
das, was ich gerade als Schlussanmerkung gemacht hatte, einfach eine gewisse Gemeinsamkeit, über den Tellerrand hinausgehen, eigene Themen vielleicht auch mal zurückzustellen und im Sinne des Ganzen zu entscheiden. Ja? Und auch das ein Thema, nur weil eine bestimmte Partei jetzt auch für dieses Thema ist, dann sollte man sich trotzdem dazu entscheiden, auch dieses Thema zu machen und es eben nicht zu machen, nur weil die Partei dafür ist. Ja, sondern wir brauchen eine Gemeinsamkeit. Dinge, die sinnvoll sind, die müssen wir tun. Punkt.
Und von der Branche wünschen Sie sich also mehr Geduld, habe ich so ein bisschen rausgehört.
Nee, das, was Sie ja gerade ansprachen, ist, ich glaube, die Branche, die versteht die Themen tatsächlich an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, das Thema Umfeld und Geduld. Aber auch das kriegt man im Griff, glaube ich, wenn man tatsächlich dann ausreichend Zeit bekommt für eine vernünftige Aufarbeitung der Themen und dann auch eine transparente Darstellung der Zeitpläne. Wir müssen transparenter kommunizieren. Und damit machen wir uns natürlich auch messbar. Aber wenn das vernünftig ist, dann bin ich immer gerne bereit, mich auch messbar zu machen. Und dann brauche ich auch keine Geduld, weil dann verstehen die Leute ja auch, warum was dann wie umgesetzt wird. Ne? Also Thema Geduld ist jetzt gerade am Anfang bei der Neuaufstellung zum Beispiel der NERA, ja, da brauche ich ein bisschen Geduld. Aber dann, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, sind wir auch gerne bereit, uns daran auch messen zu lassen. Und dann, glaube ich, kriegt man das gut hin.
Ich glaube, das kann auch nur authentisch wirken, ja. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. So heißt es auch so schön, ja. Herr Elsburg, was sind Ihre Wünsche?
Ja, Gemeinsamkeit auf jeden Fall. Dass viele Leute an einem Strang ziehen. Auch wenn man so dann und wann die Richtung wechseln muss. Und für mich steht auch die Kommunikation ganz oben. Damit die Menschen auch verstehen, warum solch eine Fläche wie am Duisburger Hauptbahnhof so lange erstmal brach liegt und was es bedeutet, solch eine Fläche wieder in eine wirtschaftlich sinnvolle und auch gesellschaftlich sinnvolle Nutzung zu bringen.
Meine Herren, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für den offenen Austausch.
Ja, das will ich gerne.
Das war sie, unsere Special-Folge des Immobilienmanager-Podcasts zusammen mit Krenet. Vielen Dank, meine Herren, dass Sie meine Gäste waren. Und wenn Sie Lust haben, noch weitere Folgen zu hören, dann können Sie das natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder auf www.immobilienmanager.de. Ich freue mich, wenn Sie uns ein Like dalassen, einen Kommentar oder das Ganze vielleicht auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen teilen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.